Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute mit einer Folge erneut zu dem Chatbot von OpenAI. Da gibt es ja jetzt seit kurzem die neue Version GPT-4, also die vierte Version. Wir hatten uns ja in einer vorhergehenden Podcast-Folge schon mal mit dem Chatbot auseinandergesetzt. Also wie man die KI nutzen kann, um quasi ein Interview, eine Podcast-Folge zu füllen. Das System ist ja schon sehr stark, hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten für sehr viel Aufsehen gesorgt, was solch eine Text-KI oder so ein Large Language Model mittlerweile in der Lage ist. Ich denke, das Besondere ist vor allen Dingen die einfache Bedienung. Man hat ja die Kommandozeile, um mit dem Chatbot zu interagieren und die Antworten dann zu bekommen, auf die man wieder reagieren kann. Und jetzt ist die nächste Version verfügbar seit ein paar Tagen mit GPT-4. Und wie sich zeigt, ist dieses System einfach durch die deutlich größere Datenmenge, die also zum Trainieren verwendet worden ist, einfach in der Lage, noch wesentlich präziser Dinge auszuführen, Texte zu generieren. Die Qualität ist besser, das Textverständnis ist deutlich besser geworden. Und die Idee ist jetzt, dass wir uns in dieser Podcast-Folge mal damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Was kann jetzt die neue Version? Was ist jetzt besser geworden im Vergleich zur vorherigen Version? Anhand der Angaben, die man jetzt mittlerweile schon auf verschiedensten Webseiten findet zu GPT-4. Und wir wollen mal gucken, wie jetzt die Anwendung im Bereich Studium und Lehre, also im Hochschulbereich, dann sein kann. Denn das war ja schon ein mächtiges Werkzeug. Also der ChatGPT in der Version 3.5 war ja schon sehr stark, was die Textgenerierung angeht. Die neue Version GPT-4 ist noch stärker, muss ich sagen. Aber auch da gibt es natürlich weiterhin die Schwächen, die einfach an dem Konstrukt eines Large Language Models liegen. Und das wollen wir mal diskutieren, mal gucken, was geht. Was sind so die Stärken, die Schwächen? Wo kann man ihn einsetzen? Was sind vielleicht dann auch die Risiken, die Grenzen weiterhin von diesen KI-Systemen? Und wie wird dieses System das Hochschulleben doch verändern? Und zwar sowohl für Studierende als auch für die Seite der Professorenschaft, denn dass es zu einem massiven Einfluss kommen wird, ich denke, das ist unbestritten. Also fangen wir an mit den Änderungen. Also das System ist jetzt in der Lage, auch wenn es jetzt in der aktuellen Version die Möglichkeiten noch nicht für die Öffentlichkeit gibt, das wird dann wahrscheinlich freigeschaltet werden, dass mittlerweile das System nicht nur Texte verstehen kann, sondern auch in der Lage ist, Bilder zu interpretieren. Das heißt, dass man Bilder hochladen kann. Wie gesagt, das geht im Moment in der freigeschalteten Version noch nicht. Das wird wahrscheinlich dann demnächst kommen. Und das anhand der Objekte auf einem Bild, das System oder der Chatbot in der Lage ist, oder GPT-4, Chatbot ist es dann in dem Moment ja gar nicht, also der GPT-4 in der Lage ist, nicht nur zu beschreiben, was man sieht, sondern daraus auch Rückschlüsse zu ziehen. Ansonsten, also die Sprachmenge ist deutlich größer geworden. Er ist mittlerweile in der Lage, im Deutschen zum Beispiel zu dichten, dass sich das Gedicht auch reimt. Das ging in der vorigen Version nicht. Liegt einfach daran, dass die Datenmenge deutlich größer geworden ist. Die Anzahl der Sprachen hat sich verbessert oder vergrößert. Dass tatsächlich auch kleinere Sprachen mittlerweile verfügbar sind. Im Bereich der Programmiersprachen, das habe ich ja auch schon mal getestet, weil das eine große Stärke von diesem Textsystem ist, dass er also Programmiersprachen wie C++, Java, Python kann. Auch da ist der GPT-4 nochmal deutlich stärker geworden, dass er dort also wirklich komplexe Programme generieren kann. Dass man also sagt, ich möchte gerne, habe folgendes Problem, das soll einfach algorithmisch gelöst werden, dass er dann also wirklich komplexe Strukturen programmieren kann. Und da ist einfach der nächste Entwicklungsschritt gekommen. Man kann ja eigenen Code auch eintragen und sagen, hier stimmt was nicht oder ja, das soll und so umgeschrieben werden, das kann er alles. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Also das ist schon stark, da ist er noch stärker geworden. Grundsätzlich ja diese Fähigkeit, diese menschenähnlichen Texte zu generieren, da ist er, kann wesentlich komplexere Texte generieren. Das war im Englischen bisher schon gut bei der 3.5er Version. Man musste so ein bisschen durch die Kommandozeile da in die Richtung bringen, dass er also komplexe Texte auch schreiben kann. Wenn man jetzt einfach nur gesagt hat, schreibt mal einen Text über, weiß ich, Windenergie an Küstenregionen, dann waren die Texte meistens recht einfach, Satzstruktur sehr einfach, immer Subjekt, Prädikat, Objekt, viele ja, Wiederholungen von Worten oder von Satzkonstruktionen, was natürlich einfach auch an der Art und Weise liegt, wie das System gelernt hat. Es ist ja nur, in Anführungszeichen, nur ein neuronales Netz. Das heißt, er hat ja gelernt, welche Worte auf welche Worte folgen in bestimmtem Kontext. Und wenn er jetzt seine Texte generiert, so funktioniert das System ja grundsätzlich, dann sucht er quasi in seinem Wissen statistisch einfach, welches Wort muss jetzt als nächstes folgen. Und aus dem Zusammenhang baut er dann den Text zusammen, was sehr gut klappt. Ich denke, das ist schon also sehr also positiv, was er generieren kann. Aber ich sag mal, das war gutes Schulniveau, sobald es also komplexer, wissenschaftlicher werden sollte. Das konnte er nicht so gut. Man konnte zwar noch versuchen zu sagen, also er soll komplexe Satzstrukturen verwenden, er sollte Fachbegriffe verwenden. Und wenn man dann auch noch diese ganzen Anweisungen auf Englisch gemacht hat, um dann diese Texte, wenn man sie dann braucht, dann ins Deutsche übersetzen zu lassen von anderen KI-Tools, das war, also die Texte waren deutlich besser. Das heißt, man muss ihm sagen, komplexe Satzstrukturen, technical terms, write like an expert or write like a professor, dann waren das schon komplexere Texte, sodass diese AI-Detection-Tools, also Systeme, die auch KI-basiert in der Lage sind, über eine Analyse von Texten, Worthäufigkeiten, Wortstellungen, Satzstrukturen zu entscheiden, ob das jetzt Texte sind, die ein Mensch geschrieben hat oder eine KI. Ja, also bei den einfachen Texten das immer gut erkannt haben, dass das eine KI, dass das ein KI-Text ist. Wenn man jetzt der alten Version, will ich es mal nennen, der 3.5er Version gesagt hat, also komplexe Satzstrukturen, technische Fachbegriffe, dann waren sich diese Systeme nicht mehr so sicher. Die haben ja dann diese KI-Analyse-Tools haben oder Textanalyse-Tools, haben ja dann auch statistisch einfach analysiert und dann eine Wahrscheinlichkeit angegeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das ein KI-generierter Text. Und je komplexer die Sätze sind, desto wahrscheinlicher ist das dann ein Text, der wie von einem Menschen geschrieben wirkt. Die 4er-Version ist einfach jetzt noch stärker von dem GPT. Das heißt also, da tun sich diese Tools jetzt erstmal schwer. Auch die werden sich verbessern. Auch GPT-4 wird sich verbessern in der Erkennung solcher Texte. Das ist quasi so ein Wettlauf gegeneinander dieser Systeme, wie man das auch ja, aus der Schule kennt. Es gibt die Schummelversuche, dann lernen die Lehrer diese Schummelversuche, dann müssen sich die Schülerinnen und Schüler neue Tricks ausdenken. Das ist quasi immer so ein Spiel gegeneinander. Das ist jetzt bei diesen KI-Tools natürlich auch so, dass die gegenseitig auch voneinander lernen, um solche Texte zu erkennen. Das ist im Hochschulumfeld, im wissenschaftlichen Umfeld natürlich schon ein Thema, dass man jetzt Texte generieren kann, die wie von einem Menschen geschrieben wirken, aber gar nicht von Menschen sind. Denn im Sinne einer ja, wissenschaftlichen Ethik sollte man natürlich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler die Texte selber generieren und sich nicht von einer KI schreiben lassen. Man kann die sicherlich als Unterstützung nutzen. Aber das ist sicherlich eine Sache, die in der Wissenschaftscommunity in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren weiterhin sehr kontrovers diskutiert wird. Das wird jetzt schon sehr kontrovers diskutiert, weil das System natürlich jetzt neu ist. Man darf natürlich nicht vergessen, also das System ist ja verfügbar, diese Large Language Models. Da werden jetzt auch noch weitere kommen. Also OpenAI und Microsoft beginnen das jetzt ja schon in weitere Software-Tools zu integrieren. Man hat jetzt eine API-Schnittstelle, um das zu integrieren in Programme oder in externe Tools. Andere Firmen werden das jetzt auch integrieren. Also ob das jetzt Google zum Beispiel ist, auch die werden jetzt demnächst so ein System auf den Markt bringen. Naja, und das ist natürlich dann im wissenschaftlichen Umfeld schon ein Problem, denn man muss natürlich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in der Lage sein, seine Forschung in Worte zu fassen und das selber zu machen. Das widerspricht ansonsten der wissenschaftlichen Ethik. Die großen Wissenschaftsjournale haben mittlerweile den Einsatz von diesen Chatbots verboten. Es ist auch klar, dass natürlich der Chatbot oder jetzt in dem Fall auch GPT-4 nicht als Co-Autor genannt werden kann. Auch das ist natürlich eine Sache. Es gibt ja die ersten Publikationen, wo man dann diesen damals noch den ChatGPT als Co-Autor genannt hat. Aber das ist ja kein Schaffen im eigentlichen Sinne. Und Schaffen kann eigentlich auch nach der Definition, nach der juristischen Definition, auch nur ein Mensch, kein Computer. Was noch ein paar interessante Folgen hat. Also damit kann er nicht, also er ist nicht kreativ. Dieses System kann nicht kreativ sein. Es arbeitet statistisch und damit ist es kein Schaffen im eigentlichen Sinn oder jetzt in der Interpretation, sodass da auch kein Urheberrecht bei entsteht, was umgekehrt den Vorteil hat, vor allem auch bei diesen KI-Bild-Tools, dass nach heutigem, jetzigen Rechtsverständnis, Bilder, die von KI generiert werden, da gibt es auch eine ganze Reihe an frei verfügbaren Tools, dass diese Bilder urheberrechtlich nicht geschützt sind. Auch da gibt es Diskussionen, was ist mit den Daten, mit den Bildern, die zum Lernen verwendet wurden, dass die hätten ja, wie sieht da das Urheberrecht aus, das Copyright, das interessiert aber jetzt nicht bei der juristischen Fragestellung nach dem Urheberrecht, wenn so ein Bild durch eine KI neu generiert wird, weil es ja vorher nicht da war, sondern die KI generiert das ja zufällig mit statistischen Methoden und damit ist das kein Schaffen durch einen Mensch, denn das ist das, was geschützt werden kann im Urheberrecht, dass ein Mensch etwas schafft, das passiert nicht, es macht ein Computer und damit ist es nicht urheberrechtlich geschützt. Zurück zu den Texten, also auch da das Problem, es ist in dem Sinne kein Plagiat bei diesen Texten, die generiert werden. Also das gilt jetzt für alle Versionen von diesen KI-Textsystemen, weil diese Texte neu generiert werden, statistisch zusammengesetzt werden. Und damit ist es erstmal kein Plagiat. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt als jemand, der diese Texte dann verwendet, ob das jetzt in der Abschlussarbeit ist, in der Hausarbeit, wenn man dann ein Essay schreiben muss an der Hochschule, die Gefahr, es kann natürlich sein, dass jetzt einzelne Textabschnitte, Halbsätze dann doch irgendwo existieren, ich aber die Quelle nicht kenne, weil die KI in dem Moment diesen Text selber zusammensetzt und ich natürlich keine Quellenprüfung mache und Plagiat-Auffindungstools, die ja eingesetzt werden an den Hochschulen, dann anschlagen und damit eigentlich ein wissenschaftliches Fehlverhalten erkennen. Und da sind ja doch in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch politische Vertreterinnen und Vertreter darüber gestolpert, weil sie etwas unsauber wissenschaftlich gearbeitet haben, und zwar massiv, das war jetzt eigentlich keine Kleinigkeit, sondern wirklich massiv plagiiert haben, also unsauber mit den Quellen gearbeitet haben. Das kann einem jetzt bei dem GPT-4 auch passieren, dass er Textbausteine zusammensetzt, die plagiiert sind, das weiß ich aber nicht, weil ich die Originalquelle nicht kenne. Nächstes Problem, auch das kennen wir schon von der Vorversion, das hat der GPT-4 auch noch, dass wenn er jetzt einen wissenschaftlichen Text schreibt und man ihn bittet, die Quellen mit anzugeben, das heißt, wenn man sagt, ich brauche bitte die wissenschaftlichen Quellen, dann baut er die ein, zitiert die sauber, die Autoren, Titel, das Journal, er gibt dann sogar diesen Document Object Identifier, DOI, mit an, das heißt, man kriegt auch einen Link zu einer tatsächlich existierenden Quelle. Das ist noch gar nicht die zitierte Quelle, sondern das ist irgendeine Quelle, die hat im weitesten Sinne etwas mit dem Thema oder mit der Zitation zu tun. Aber das passt nicht zusammen. Und wenn man ihn dann fragt, den GPT-4, warum generiert er da so einen Blödsinn? Fachjargon hat sich damit, der Fachbegriff des Halluzinierens so ein bisschen etabliert, dass das System also sich Dinge ausdenkt. Sagt er, ist halt ein statistisches Tool, also KI ist ja nun mal die Statistik bei diesen neuronalen Netzen und er generiert halt nach besten Methoden eine Quelle, die so in der Art und Weise aber gar nicht existiert. Das kann er gar nicht. Da ist das System nicht darauf ausgelegt, korrekte Zitationen aufzufinden. Das wird sicherlich in Zukunft kommen, das einzubauen, dass diese Chatbots in der Lage sind, Quellen richtig anzugeben. Das ist technisch umsetzbar. Mal sehen, wie schnell das geht. Ich habe die Vermutung, dass das eher schneller geht, als dass es noch lange dauert bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber das ist natürlich ein kritischer Punkt. Das heißt, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit verfasse, egal ob das eine Bachelorarbeit ist, eine Masterarbeit, eine Doktorarbeit oder eine wissenschaftliche Publikation für ein Journal, das wissenschaftliche Arbeiten kann GPT-4 nicht übernehmen. Man läuft sogar Gefahr, den wissenschaftlichen Grundlagen zu widersprechen, dass man also da wissenschaftlich unsauber arbeitet. Das heißt, das System kann zwar unterstützen, kann vielleicht Dinge vorformulieren, aber es ist nicht in der Lage, sauber wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das wird auch so bald nicht funktionieren, weil das System darauf gar nicht ausgelegt ist. Was man auch sehen konnte in der alten Version, dass der ganze Bereich der Naturwissenschaften, also Mathematik, Physik, Chemie vor allen Dingen, überhaupt nicht funktioniert haben. Das heißt, das komplexe naturwissenschaftliche Verständnis, was ist jetzt in der Aufgabenstellung eigentlich gemeint, was ist jetzt zu tun, das konnte der ChatGPT nicht, da konnte man so ein paar, ich sag mal, Mittel- bis Oberstufenaufgaben aus der Physik oder der Chemie mal ausprobieren. Die sind in der Regel schiefgegangen. Er kann mit Zahlen nicht umgehen, er konnte mit Einheiten nicht umgehen. Was natürlich auch da klar ist, es ist ja kein Mathematik- oder Rechentool, wie man das jetzt von MATLAB, Mathematik oder ähnlichen Systemen kennt, sondern es ist ein Texttool. Das heißt also, er rechnet nicht, sondern er sucht in seinen erlernten neuronalen Netz nach der richtigen Rechnung. Also 2 plus 2 gleich 4, das hat er schon mal irgendwann gesehen bei den Input-Daten. Das heißt, das kann er reproduzieren. Aber komplexere Dinge, also ich sag mal ideale Gasgleichung, um dann den Druck von Bar in Pascal umzurechnen, um das Volumen von Liter in Kubikmeter umzurechnen, das alleine kann er, weil er das auch irgendwo gelernt hat und weiß, man kann also ein Bar sind 10 hoch 5 Pascal, das lässt sich umrechnen. Aber wenn man jetzt aus der idealen Gasgleichung, nehmen wir mal das Beispiel aus der Thermodynamik, da ist er nicht in der Lage, jetzt die Formel umzustellen. Und wenn er nicht exakt diese Aufgabe mal irgendwann erlernt hat und dann in seiner Statistik findet, rechnet er völligen Blödsinn. Das muss passieren, weil einfach auf Basis dieser Large Language Models das einfach eine Folge ist, die er kann nicht rechnen. Die neue Version GPT-4, die kann jetzt diese doch komplexeren Dinge korrekt anwenden und kann korrekt rechnen. Also auch da immer noch mal einfache Beispiele. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Turmspringer springt von einem Turm ins Schwimmbecken mit einer bestimmten Höhe und er soll mir jetzt sagen, wie groß ist jetzt die mittlere Geschwindigkeit, mit der der Turmspringer jetzt dann in das Schwimmbecken fällt. Das kann er jetzt. Das konnte die 3.5er-Version nicht. Die 4er-Version ist jetzt in der Lage, das korrekt zu berechnen. Einfach auf Basis der doch deutlich größeren erlernten Menge an Daten und der komplexen, des doch deutlich komplexeren Textverständnisses, was jetzt möglich ist. Also auch Aufgaben, also komplexere Textaufgaben in der Mathematik, das ist jetzt möglich. Das heißt also, als große Stärke und die ersten Institutionen gibt es jetzt schon, die das integriert haben. Man kann also individuelle Lernunterstützung bekommen durch dieses System als Studierender, wenn ich mich jetzt auf Prüfungen vorbereiten möchte, auf Klausuren, Kann ich jetzt also durch die Interaktion mit dem GPT-4 mir einen individuellen Nachhilfelehrer bauen, der mir Aufgaben generieren kann, der mir Hilfestellung geben kann, um Aufgaben zu lösen. Und vor allem in der Mathematik, in der Physik, in der Chemie geht es ja viel darum, das Wissen dadurch anzuwenden, indem ich einfach Aufgaben rechne. Und häufig ist es ja so, also der Pool an Altklausuren ist vielleicht nicht ganz so groß an der einen oder anderen Hochschule. Und wie macht man das klassisch? Wie habe ich das früher gemacht? Man geht in die Fachschaft, guckt, bei welchem Prof schreibe ich Klausur Physik 1. Was gibt es da an Altklausuren? Die rechnet man dann typischerweise zur Vorbereitung durch. Und es gibt ja genug Professorinnen und Professoren, die haben jetzt auch einen begrenzten Fundus an Aufgaben. Die ziehen dann aus den Altklausuren ein paar Aufgaben. Wenn man da gut vorbereitet ist, war man für eine Klausur sehr gut. Ja, so vorbereitet, dass man die Klausur zumindest besteht und ich denke auch mit einer sehr ordentlichen Note. Das hat jetzt auch wieder zwei Seiten, wie so oft bei solchen Innovationen. Also der Vorteil ist für die Studierendenschaft, man kann sich sehr gut auf Klausuren vorbereiten in diesem Bereich. Man lässt sich Dinge nochmal erklären, man muss jetzt nicht nur das Buch heranziehen, was natürlich immer sehr abstrakte Informationen gibt oder auf Internetseiten Dinge recherchieren, sondern man kann tatsächlich ganz spezifische Fragen stellen, Dinge erklärt bekommen, dazu Verständnisfragen sich erzeugen lassen, die dann auch beantwortet werden. Die 3.5er-Version von dem ChatGPT war dann nicht so stark. Wie gesagt, weil das naturwissenschaftliche Textverständnis einfach nicht integriert war. GPT-4 kann das jetzt sehr, sehr gut. Auch das ist immer noch nicht fehlerfrei. Da muss man noch aufpassen. Aber es ist deutlich besser geworden und das ist natürlich eine Stärke in der Klausurvorbereitung, dieses System einzusetzen, um sich auf Klausuren vorzubereiten. Auf der anderen Seite wiederum der Nachteil für die Professorenschaft, man hat jetzt einen unendlichen Fundus an neuen Klausuraufgaben. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche für die Thermodynamik eine neue Klausur, dann sage ich einfach hier, GPT-4, baue mir mal eine Klausur Thermodynamik, zweites Semester, ich brauche mal 5 Aufgaben davon. 2 Verständnisfragen und 3 Rechenaufgaben und eine Aufgabe soll auch eine schwere Aufgabe sein. So, dann baut er einem die Klausur fertig. Super. Also von daher auch da wieder für und wieder dieses Systems, die Variation steigt und wenn dann die Professorenschaft und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer an Schulen dieses System dafür einsetzen, wird das natürlich für die Schülerinnen und Schüler, für die Studierenden dann wieder etwas schwieriger, weil man einfach neue Aufgaben bekommt. Ja, also wie so oft so ist, hat alles so seine Vorteile und seine Nachteile. Aber damit sind wir in diesem Hochschulumfeld, also diese Texterzeugung, denke ich, sehr stark als Hilfestellung, um dort Unterstützung zu bekommen beim wissenschaftlichen Schreiben von Texten mit der Prämisse Quellenlage aufpassen, die mathematisch-naturwissenschaftliche Unterstützung bei der Vorbereitung ist sehr stark. Wie gesagt, im Informatikbereich Wahnsinn, was das System mittlerweile kann. Das heißt, also selbst Leute, die in der Informatik Laien sind, können jetzt damit, also mit GPT-4, komplexe Programme sich erzeugen lassen, ausführen lassen, Fehlermeldung korrigieren lassen oder wenn Fehler im Programm sind, korrigieren lassen. Und damit dann komplexere Aufgabenstellungen sich durch ein Computerprogramm bearbeiten lassen. Also ob das jetzt im Ingenieurswesen ist. Wenn man zum Beispiel Energietechnik, wenn ich irgendwie auslegen Photovoltaikanlage da ein Programm brauche oder Windenergieanlage simulieren möchte, das kann er einem bauen. Und das ist natürlich schon ein echter und großer Vorteil in diesem Bereich der Ingenieurswissenschaften. Man muss natürlich bedenken, also alles hat seine Vor- und Nachteile, haben wir jetzt ja gerade schon gesehen. Und die Risiken, da muss man sich natürlich darüber bewusst sein, die sind natürlich da. Also das ganze Thema Datenschutz, Privatsphäre, ich gebe wahnsinnig viele Informationen raus. Das System kann diese Informationen nutzen, lernen, lernt mich kennen, kann daraus natürlich auch, oder das Unternehmen dahinter, kann daraus Rückschlüsse ziehen, das ist schon, also muss man einfach im Hinterkopf behalten, wie so oft. Man hat natürlich auch die Missbrauchsgefahr, also das System ist ja in der Lage, eine Unmenge an Falschmeldungen, also die viel beschworenen Fake News oder Spam zu generieren. Das heißt also, sehr gute Texte. Man kennt ja diese Phishing-Mails, die man täglich in seinem Postfach hat, bei denen man sehr schnell erkennt, dass die, also irgendeiner geschrieben hat, der nichts Gutes im Schilde führt. Wenn man dieses GPT-4-System oder an sich diese Large Language Models nutzt, um individuelle, sehr gute Texte zu generieren, die vielleicht sogar die Zielpersonen, wenn ich da so eine grobe Clusterung habe, was Mailadresse, ich kenne die Leute vielleicht durch irgendwelche Identitätsdiebstähle, dann können die E-Mails generieren oder Texte generieren, Ansprache generieren, die ich nicht mehr unterscheiden kann von einer E-Mail eines mir vielleicht unbekannten, aber doch relevanten Senders, der mir irgendwas verkaufen will, mir irgendwie weiterhelfen will, so dass ich dann da doch auf den falschen Link klicke. Also da muss man wirklich die Risiken im Blick behalten. Auch da wird es dann irgendwelche Schutzmechanismen natürlich vorgeben. Aber auch das im Moment, weil es alles sich sehr schnell entwickelt, haben wir solche Systeme noch nicht. Da muss man also immer kritisch sein. Was sind das für Texte, die dort generiert werden, welche Nachrichten kriege ich so geschickt. Umgekehrt natürlich der Vorteil, wenn ich eine Mail schreiben will, aber mir ist jetzt das Schreiben zu aufwendig, gebe ich dem GPT-4 ein paar Stichpunkte und sage, schreib mir mal eine Mail, bitte mit Anrede und Abschluss und dann macht er einem das, das kopiere ich rein, fertig. Also da wieder der Vorteil, ne? Wir sehen, alles hat so sein Für und sein Wider. Ich denke, wenn man mal, ich sag mal, so einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, ist das jetzt ein System, was man einsetzen soll, einsetzen muss oder verdammen sollte, da bin ich persönlich der Meinung, das System ist verfügbar, es ist im Einsatz. Das heißt also, verbieten kann man es nicht, ne? Ähnlich wie man das in den 80er Jahren in der Diskussion hatte mit Taschenrechnern. Auch da hieß es, oh Gott, jetzt kommen die Taschenrechner. Und damit verlernen alle Leute das Rechnen und die werden alle dumm und es wird nur noch falsch gerechnet. Das ist natürlich totaler Quatsch gewesen. Neue Technologien haben immer Vor- und Nachteile und das haben diese Large Language Modelle natürlich entsprechend. Also das heißt, man muss sie integrieren in den Lernalltag mit den Stärken durch diese Fähigkeit auf den Nutzer, auf die Nutzerin, interaktiv einzugehen, dass er einfach ein Kontextverständnis hat, dass er kreativ, relativ kreativ schreiben kann, dass das System übersetzen kann, mir Zusammenfassung von Texten generieren kann, dass ich also wirklich lange Texte reinkopieren kann. Im Moment sind es erstmal nur die reinen Texte. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann noch die Möglichkeit sein, geben, dass man Dokumente hochladen kann, wie man das bei so Übersetzungstools hat, dass ich ein ganzes Word-Dokument hochladen kann, was man übersetzt wird. So kann er also dann mit solchen längeren Textabschnitten tatsächlich mir Zusammenfassungen erstellen, die dann auch meinem Wissensstand, meinem Kontext angepasst sind. Von daher, also man muss halt gucken, wie kriege ich jetzt dieses System konstruktiv integriert? Wie schaffe ich es, selbst diese Antworten zu reflektieren? Denn dazu ist das System nicht in der Lage. Es kann nicht kritisch mit sich selbst umgehen. Es hat kein Bewusstsein. Also die ersten sagen ja, oh, jetzt hat das System ein Bewusstsein entwickelt. Da müsste man jetzt mal Psychologen und auch vielleicht Philosophen fragen, wie ist Bewusstsein zu definieren? Da bin ich jetzt kein Experte. Aber KI ist noch weit entfernt von einem eigenen Bewusstsein. Das System ist sich nicht selber bewusst, auch wenn es so wirkt und immer besser wird, aber es ist immer noch eine KI. Und diese Selbstreflexionsfähigkeit, die haben wir Menschen, die hat das System noch nicht. Wir müssen also trotzdem darauf achten, diese Texte immer kritisch zu hinterfragen und damit entsprechend umzugehen. Von daher, also das System muss in das Hochschulwesen, auch natürlich auch in die Schulen integriert werden. Man muss mit den Studierenden, mit den Schülerinnen und Schülern damit arbeiten. Das wird die Lehre an vielen Stellen weiterentwickeln, sicherlich umkrempeln, aber auf jeden Fall weiterentwickeln. Was mich persönlich jetzt noch ein bisschen, überrascht ist zu viel gesagt, aber die Geschwindigkeit, mit der sich jetzt diese Systeme weiterentwickeln, finde ich schon sehr schnell, denn so schnell kann man jetzt als Nutzer gar nicht hinterherkommen mit den Anwendungsmöglichkeiten. Also macht man nichts anderes mehr, als mit diesen Systemen zu arbeiten. Aber ich denke, sobald es ja so ein bisschen eingespielt hat und man einfach diese Funktionalitäten nutzt, klappt das, denke ich, sehr gut. Und sobald dann auch die Studierenden dann so ein bisschen darauf eingehen, kann man das in sehr, sehr viele Kurse konstruktiv integrieren. Immer mit der Reflexion, was sind die Grenzen, was sind die Risiken, um vor allem halt diese wissenschaftliche Ethik so ein bisschen mit reinzubringen. Und dann werden diese Systeme, also jetzt vor allem GPT-4, in der Lage sein, uns in der Lehre und sicherlich auch in der Forschung sehr stark zu unterstützen, vor allem bei der Automatisierung von Routineaufgaben, von sich wiederholenden Aufgaben. Und dass wir uns auf die kreativen Elemente konzentrieren können, auf die komplexe Problemlösung, auch die lassen wir uns unterstützen von der KI. Aber das ist, denke ich, der große Nutzen im Bereich von Studium, Lehre, Forschung. Und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wenn die nächsten Systeme kommen, wenn die Systeme immer komplexer werden, immer mehr lernen. Vor allem, wenn das ganze Bildverarbeitungsthema noch mit reinkommt. Und dann werden wir, also ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang einer, weiß nicht, ob das dann müsste ja dann die fünfte industrielle Revolution sein. Ich denke, also wir stehen wirklich an einer Schwelle eines großen Umbruchs, weil die KI jetzt Einzug erhält in die breite Öffentlichkeit, weg aus der reinen, ja, ich sag mal, Spezialanwendung in Unternehmen, in Forschungsinstitutionen hin zum Einsatz und zum aktiven Anwenden in einem sehr großen Bereich der Bevölkerung, in vielen Berufszweigen, mit allen Vor- und Nachteilen. Berufe werden sich signifikant verändern, viele werden wegfallen, neue Berufe werden entstehen durch diese KI. Und finde ich persönlich wahnsinnig spannend. Man muss sich mal darauf einlassen, sollte mit dem System mal rumprobieren. Im Moment ist GPT-4 noch nur für Premium, für die Premium-Nutzung freigeschaltet, also dass man dort entsprechende Kosten hat, die dann entstehen. Aber diese Systeme werden sich weiterentwickeln, dass dann auch eine freie Version verfügbar ist. Mit dem ChatGPT kann man ja jetzt schon arbeiten. Und ich denke, für viele Anwendungen reicht die Version aus. Aber GPT-4, ich kann sie eben nur empfehlen, das mal auszuprobieren und zu testen, was das bedeutet, wie man das in seinen Alltag, privat wie auch beruflich, integrieren kann. Ja, ich glaube, jetzt haben wir viel über den GPT-4, über diese Large Language Modelle gesprochen. Ich werde sie weiter ausprobieren. Ich denke, es wird nicht die letzte Podcast-Folge zu dem Thema gewesen sein. Vielleicht spreche ich mit GPT-4 auch nochmal, mache da auch nochmal eine Podcast-Folge mit diesem System. Denke, wenn dann irgendwann mal die Spracheingabe-Ausgabe kommt, wie man das von Siri oder Alexa kennt, sind wir auf der nächsten Ebene. Das ist ja auch nur ein technisches Problem an sich. Könnte man das jetzt schon integrieren? Und dann schauen wir mal, wie sich diese KI-Systeme weiterentwickeln werden und was wir da alles draus ziehen können. Dann denke ich, verlassen wir an dieser Stelle GPT-4. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.